Rund 20.000 britische Soldaten waren um das Jahr 1800 in Indien stationiert. Freiwillige zu finden war nicht ganz leicht. Manchem machte die lange und beschwerliche Überfahrt Angst. Und die Gefahren, die in dem geheimnisvollen Land lauerten, waren mannigfaltig. Es gab Tiger und Schlangen, es grassierten Krankheiten wie Malaria, Ruhr und die Pocken. Und es drohte der Tod auf dem Schlachtfeld. Wer dennoch nach Indien ging, tat dies aus Abenteuerlust. Oder floh vor der Armut in seiner Heimat. Oder wollte nach einer Straftat in Indien ein neues Leben anfangen. Oder wurde als missratener Sohn von der Familie fortgeschickt. Und viele gingen gar nicht freiwillig, sondern wurden aus Hafenspelunken heraus entführt und zum Dienst am Vaterland gezwungen. Weil es trotzdem an Soldaten mangelte, rekrutierten die Briten indische Hilfstruppen.
Oh my goodness, die Sepoys. Ich meine, es sah ja ganz malerisch aus, wenn so ein Sepoy-Regiment vorbeimarschierte. Farbenprächtige Uniformen, Reiter auf Pferden, Kamelen und Elefanten. Schön. Aber es gab ständig Schwierigkeiten. Die einen waren Moslems, die anderen Hindus. Und die Hindus gehörten auch noch verschiedenen Kasten an. Man durfte sie nicht zusammen unterbringen. Die aus den oberen Kasten mussten ein anderes Essen kriegen als die Niedrigkasten. Und was weiß ich noch alles. Da konnte es vorkommen, dass sich ein Brahmane, also ein Hochkastiger, beschwerte, weil der Schatten eines Kastenlosen auf sein Essen gefallen war und es damit für ihn nicht mehr genießbar war. Fürchterlich.
Und beinahe hätten die Sepoys der englischen Herrschaft ein frühes Ende bereitet. Der Mogulkaiser war entmachtet, die Mehrzahl der Fürsten von den Briten abhängig, das stehende Heer der Ostindiengesellschaft die stärkste Militärmacht in ganz Asien. Die Engländer sahen immer weniger Grund, die Inder als Gleichberechtigte zu behandeln. Von politischen Ämtern hielt man sie weitgehend fern. Ihre Sprachen zu erlernen oder ihre Kultur zu verstehen, bemühte sich kaum jemand. Kurzum, man wollte möglichst wenig mit ihnen zu tun haben. Eine in Madras lebende Engländerin brachte diese Haltung auf den Punkt. Gefragt, wie gut sie Indien und die Inder kennengelernt habe, antwortete sie:
Zum Glück weiß ich nichts von ihnen. Ich glaube, je weniger man von ihnen weiß und sieht, desto besser.
Nun denn, wir haben Straßen gebaut, das Eisenbahnnetz geschaffen, Telegrafenleitungen gelegt, wir haben soziale Reformen durchgeführt, Witwen per Gesetz die Wiederverheiratung ermöglicht. Und war es vielleicht verwerflich, dass wir die Witwenverbrennung verbieten wollten?
Tatsache war, dass sich die britische Politik weiter und weiter von der Achtung der indischen Sitten und Bräuche entfernte, der islamischen wie der hinduistischen.
Dieser ganze dumme Glaube ist Gottes und der Menschen unwürdig,
erklärte etwa der Baptist William Carey einem Brahmanen. Carey war einer der Missionare, die scharenweise ins Land kamen, um den Einheimischen das Christentum zu bringen. Für viele war das eine Missachtung ihres Glaubens. Und ein Verbot der Witwenverbrennung betrachteten sie als den Versuch einer zwangsweisen Bekehrung. Einen ähnlichen Anschlag auf ihre Religion vermuteten die Sepoys, als sie neue Gewehre bekamen. Gewehre, deren Munition mit tierischem Fett präpariert war. Die Patronen mussten vor dem Laden mit den Zähnen aufgerissen werden. Wie ein Buschfeuer verbreitete sich das Gerücht, die Patronen seien absichtlich mit einer Mischung aus Rinder- und Schweinefett behandelt worden. Etwas in den Mund zu nehmen, was von einem toten Tier, vielleicht gar einer heiligen Kuh stammte, war für die Hindus tabu. Den Moslems war das Schweinefleisch verboten. Noch ehe die Munition ausgetauscht werden konnte, brach der Aufstand los.
Ein hinterhältiger Versuch eines schon längst bedeutungslosen Königsbastards, das Rad der Zeit zurückzudrehen.
Aber es gab nicht den geringsten Hinweis auf einen königlichen oder kaiserlichen Rädelsführer. Der Aufstand dauerte fast ein Jahr. Und in diesem Jahr brachten die Briten Hunderttausende von Menschen um.
Es gab Grausamkeiten auf beiden Seiten.
Aber den Großteil des Blutzolls zahlten die Inder.